NRW vergibt jedes Jahr 1000 Gründerstipendien und hat ein großes Start-up-Netzwerk. Erklärtes Ziel von Wirtschaftsminister Pinkwart ist es, NRW zum Hotspot für Start-ups in Europa zu machen. Ich bin Angela Karell von She4What, She4IT, der Adesso-Initiative für mehr Frauen in der IT-Branche. Heute gehen 5 schnelle Fragen an Anja Sommerfeld zum Thema Unternehmensgründung und Entrepreneurship. Anja weiß, wovon sie spricht. Sie hat mit Aceti ein IT-Unternehmen gegründet und ist damit vom Ruhrgebiet über Berlin ins Silicon Valley und wieder zurück ins Ruhrgebiet gezogen. Sie war Geschäftsführerin des Start-up-Netzwerks RuhrHub und sie ist aktuell Dozentin an der Fachhochschule Dortmund für Existenzgründung und Rhetorik. Und jetzt ist sie in den elterlichen Betrieb eingestiegen, um das Unternehmen für die Zukunft neu aufzustellen. Liebe Anja, schön, dass du heute da bist. 5 schnelle Fragen an dich. Die allererste Frage lautet wie immer: Wann hast du dir deinen ersten Rechner gekauft?
Vielen Dank, liebe Angela, für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich bei euch sein darf, bei dir. Meinen ersten Rechner gekauft habe ich den gar nicht, den habe ich bekommen. Mhm. So Mitte der 90er war das zum Studium. Und das war mein damaliger Freund und heutiger Ex-Mann, auch witzig, die Statis, die man so durchlässt. Der war ja Informatik, hat er studiert und die hatten damals, waren die in der Mailbox-Szene schon unterwegs und der hat mich mit diversen Dingen da versorgt. Also das waren so die IT-Pioniere und da durfte ich dabei sein und dann bekam ich diesen Rechner und dann habe ich so die, meine ersten Referate, sowas habe ich damit gemacht. Ne?
Ah, du bist also sozusagen well-equipped ins Studium gekommen, wunderbar. Ich habe es ja in der Anmoderation schon gesagt, du hast mit Aceti dein erstes Unternehmen gegründet. Woher hast du eigentlich die Gewissheit gehabt und auch den Mut genommen, dass das der richtige Schritt ist? Denn Unternehmensgründung ist ja schon ein sehr großes Wagnis.
Also ich bin damals vom Studium direkt da reingestolpert. Das war so Ende der 90er. Und wie gesagt, mein Ex-Mann, das ist wirklich ein cooler Typ.
Ja, hoffentlich hört er uns zu.
Ja, genau, ich schicke ihm das auf jeden Fall. So nochmal im Nachgang. Also die hatten damals, die waren so eine Clique von Jungs und die haben damals schon immer erzählt, da kommt was mit dem Internet. Und irgendwie haben alle immer gesagt, was reden die da für ein Quatsch? Aber sie sollten Recht behalten. Und mich hat das so begeistert. Die waren, wie gesagt, die hatten da Mailboxen in ihrem Studentenwohnung. Im Wohnzimmer waren die Mailboxen bis an die Decke gestapelt. So hat der seine erste Firma gegründet. Und er war dann schon selbstständig und es entwickelte sich einfach. Es war eine Goldgräberstimmung. Alle wollten ins Internet. Jeder buddelte sich irgendwie von hier bis nach San Francisco. Also ich weiß auch nicht, jedes Mal kam irgendwo die Telekom und schloss irgendwelche neuen Leitungen an. Es war wirklich so eine Aufbruchsstimmung. Und es hatte sich einfach so entwickelt und er fragte dann irgendwann, ob ich nicht Bock hätte. Und ich merkte dann schon, so nach dem Studium, ich war dann auch ein bisschen unterwegs. Ich habe Architektur studiert, also komme gar nicht aus der Branche, aber habe dann schon irgendwie so gemerkt, mein Studium und Praxis klaffen irgendwie doch sehr weit auseinander. Und ich war einfach total angetan. Die haben mich mit ihrer Idee, das war Inspiration, das hat mich begeistert. Und heute denke ich häufig, ich habe echt nicht drüber nachgedacht, was kommen könnte. Mhm. Das mache ich heute.
Okay, heute ist Gründung anders als früher.
Ja, der Verstand als Erfolgsblockade sozusagen. Okay. Also das war so, wenn ich heute drüber nachdenke, mich hat das fasziniert, ich fand das toll, wir hatten eine super Stimmung. Mhm. Ja, wir hatten, jeden Tag passierte irgendetwas und wir hatten aber auch keine Ahnung von irgendwas. Also ja, okay. Man muss das alles so irgendwie
beigebracht. Also eine gewisse Ahnungslosigkeit hilft.
Ja.
Und Begeisterung, jetzt.
Ja.
Gibt es noch andere Eigenschaften, wo du sagst, wenn ich gründen will, ich meine, du hast jetzt ja verschiedene Phasen der Gründung auch im Blick, als junger Mensch, direkt vielleicht nach der Ausbildung, nach dem Studium oder auch später dann, wo du sagst, das ist so eine Schlüsselqualifikation oder so ein Schlüsseleigenschaft, die braucht man eigentlich, um gründen zu können oder erfolgreich zu sein?
Ja, man kann vieles erlernen. Also es ist noch kein Chef vom Himmel gefallen. Ne? Deswegen finde ich es ja auch so schön, dass es jetzt mittlerweile an Universitäten oder auch an Schulen diese Bewegungen gibt, dass man Projekte, Eigenständigkeit eigentlich lernt. Aber ich denke schon, es ist schon hilfreich, wenn man nicht zu viel über was nachdenkt. Also wenn man anfängt zu grübeln und vielleicht Perfektionismus schadet auch in dem Fall, glaube ich.
Okay.
Also wenn man jedes Detail bis zu Ende denkt, dann kommt man nicht voran. Und ich kann das wunderbar auch oberflächlich sein.
Also ich glaube, einfach das ist, mal machen
ja,
sozusagen.
Ja, ich glaube, ne? Das ist tatsächlich, würde ich so sagen, das hat mir geholfen häufig. Auch ja. Wenn ich im Freundeskreis dann manchmal so als, es gibt dann auch manchmal die Tätowierung, mein Gott, bist du naiv. Ne? Ja. Also das ist tatsächlich auch ein Stück von mir. Aber wenn ich dann so die Idee gefunden habe und die Richtung und das Bauchgefühl auch irgendwie, da bist du richtig unterwegs, dann kann mich auch irgendwie keiner mehr aufhalten. Dann ist das auch so eine... Dann gehe ich den Weg.
Ach so, dieses sich dann wirklich nicht mehr stoppen lassen,
ja,
ne?
Ja.
Sondern und also die Hindernisse räumt man dann aus dem Weg.
Irgendwie. Steherqualitäten, ja. Glaube ich, ist auch sowas, ne? Ja. Durchhaltevermögen.
Ja.
Ist auch so, sind auch solche Eigenschaften, glaube ich.
Du warst ja mit deinem Unternehmen, also ihr habt Aceti im Ruhrgebiet, in Lünen gegründet, seid dann nach Berlin, ins Silicon Valley und auch wieder zurückgekommen. Was wenn man die Standorte vergleicht, macht eigentlich das Ruhrgebiet als Gründermetropole aus. Kann das da überhaupt mithalten oder sagst du nö?
Ja, ich habe auch ganz viel darüber nachgedacht, weil diese Reise nach Berlin und die Internationalisierung, die war gar nicht von mir ausgetrieben. Also wir waren ja mehrere Gründer. Wir bekamen ja dann irgendwann Investoren und dann ändert sich ja quasi die Unternehmensausrichtung. Das war mir damals alles nicht so bewusst. Ich fand das damals toll. Boah, da kommen die ersten 2 Millionen, jetzt können wir das Unternehmen entwickeln. Aber was im Grunde genommen dranhängt, wenn Investoren einsteigen, das wusste ich damals auch nicht. Ja. Heute bin ich auch wieder schlauer. Und ich merkte ja auch auf der ganzen Reise, dass es nicht meine Reise eigentlich ist. Ich wollte das Unternehmen, ich wollte die Welt verbessern. Ich fand das Produkt toll. Ich habe mich gefreut, wenn meine Kunden sich gefreut haben, dass ich ihnen was Gutes tun konnte. Also das war so der Antrieb. Und auf einmal war die Ausrichtung eben Internationalisierung und Exit, also Unternehmensverkauf. Das steht eben dann an, wenn man Investoren im Haus hat. Und das musste ich über viele Jahre erstmal auch für mich wieder mir erarbeiten, sozusagen, was das bedeutet, was da dran hängt. Und im Nachgang haben wir immer festgestellt, Ruhrgebiet und Berlin mit Standorte gab es ja dann auch, also Silicon Valley wurde ja dann wieder zugemacht, aber Berlin gab es nach wie vor. Wir in Lünen, wir waren immer viel mehr Family von den Personen. Ja. Also da waren wirklich die Gründer, das ganze Gründerteam und die Mitarbeiter, die von Anfang an dabei waren, wir haben irgendwie mehr Family. Während das in Berlin dann tatsächlich viele Programmierer kamen und gingen auch wieder irgendwie und waren so auf ihrer Start-up-Reise. Und also dieser Markt ist ja auch irgendwie verrückt, was auch so ein Programmierer auch verdienen kann und so weiter. Also das ist, aber diese Menschen hatte man dort mehr. Es war dort natürlich viel mehr internationale Mitarbeiter. Also in Berlin wurde dann immer Englisch gesprochen. Und hier waren wir dann wieder
hier
unsere,
Robot. Ne,
hier war dann wieder alles so. Ne? Genau. Also es hat, denke ich, alles seine Vor- und Nachteile. Aber mir hat das auch mehr gefallen. Ich fühle mich auch mehr in der Familie wohl. Also wenn ich eine Atmosphäre habe, wo ich irgendwie weiß, der andere, der versteht mich jetzt irgendwie so unterbewusst, so, das ist, wir sprechen die gleiche Sprache.
Also das ist ja auch wirklich spannend, dass man so viele Stadien wahrscheinlich durchmacht im Laufe einer Unternehmensgründung, dass man sich immer wieder auch Zeit nimmt, sich zu vergewissern, was will ich eigentlich? Weil das hört sich so an, irgendwann ist man vielleicht auch getrieben, ne? Von dem, was so passiert und man hält nicht mehr inne und sagt, will ich das eigentlich?
Genau. Finde ich auch ganz wichtig, dass man, also es gilt für jeden und auch meinen Studierenden sage ich das immer hier, wir nutzen das Studium jetzt, also wir dieses Semester ist ja, wo ich Existenzgründung unterrichte, das ist ja mit das letzte oder ne, im 7. Semester wird es angeboten und dann halten wir nämlich auch mal inne.
Ja.
Und ich sage denen auch immer, mach das auch, nutzt das auch. Also ich mache das auch, ich versuche auch so alle 2 Jahre mal für mich irgendwie eine Auszeit, ist egal, wo man das macht und wie man das macht, aber sich mal wirklich zurücknehmen und sich überlegen, so, was ist da eigentlich in den letzten 5 Jahren passiert, war das mein Weg, wollte ich das, wo will ich jetzt hin, genau, dieses Innehalten finde ich. Und die Studierenden, das ist immer ganz schön, wenn ich dann diese Fragen stelle, müssen wir es jetzt hier machen? Ja, okay. Genau in den 2 Stunden. Ne? Weil ich dann immer sage, so, wir nehmen uns ein Blatt Zettel und wir fangen einfach mal an zu überlegen, was will ich eigentlich, was kann ich am besten? Also so Selbstreflexion. Ja, so.
Okay,
und dann merke ich immer, dass sie dann ganz gerne auch sagen,
Ja, das ist ja auch anstrengend, ne?
Genau,
letztendlich.
Genau, das ist anstrengend, genau.
Aber du hältst jetzt im Moment ja nicht inne, sondern du hast ja, bist ja in das elterliche Unternehmen eingestiegen und ja, führst da eigentlich auch einen großen Change-Prozess durch, um das Unternehmen für die Zukunft fit zu machen. Und ich weiß, du bist auch in der Gründung eines eigenen anderen Unternehmens, also Gründung liegt ja im Blut. Verrätst du uns, was du für ein neues Unternehmen gründen wirst und was dich da eigentlich dran reizt?
Ja, also ich hatte gar nicht die Idee, was zu gründen, sondern es war irgendwie so, dass meine Azeti-Geschichte, die ging irgendwie zu Ende. Das war auch so eine Verabschiedung über mehrere Jahre. Das ist so wie du schon sagst, man geht viele Jahre den Weg und dann überlegt man sich, passt das jetzt eigentlich noch für mich? Auf jeden Fall hat sich diese Geschichte über häppchenweise mit den Investoren, das ist halt nicht mein Weg. Das ist, steht heute fest. Und zu dem Zeitpunkt, als ich auch in Überlegung war, wurde ich von meiner Schwester angesprochen, die den elterlichen Handwerksbetrieb führt. Es gibt große Umbrüche, nämlich es hat da eine Trennung stattgefunden. Habe ich gesagt, klar. Da kam mal wieder dieses Thema Naivität. Klar, ich komme. War dann auch da und habe dann eigentlich erst gemerkt, wie ich in einen Familienbetrieb, das war mir so gar nicht bewusst, ich war ja auch immer Teil der Familie, bin es auch. Aber nun war ich jetzt ja viel enger oder bin es jetzt viel enger im Betrieb tagtäglich und habe auch eine Rolle dazu finden. Und habe eben dann gemerkt, hier kannst du nicht mal eben was verändern, weil ich dachte so, okay, Ärmel hoch und wir rauschen hier durch, wir gucken, was ist jetzt 50 Jahre gut gelaufen, was ist schlecht, wie können wir es neu aufstellen, wie können wir es vielleicht, oder die einzige Idee, die ich dann auch so hatte, war, wir müssen eigentlich gucken, dass wir es jetzt für die nächste Generation irgendwie aufbereiten, dass wir es dann übergeben können, ob die es dann nehmen oder nicht, wissen wir ja jetzt auch noch nicht, aber es kann eigentlich nur die einzige Idee sein und ich merkte dann so, das geht gar nicht so einfach, weil meine Eltern sind dort, meine Schwester, die gerade mit einer Trennung zu tun hat. Ja, und dann stand ich da und dachte, das war jetzt so meine ganzen Energie. Und so hat sich das dann auch jetzt in diesem Jahr entwickelt, dass ich ganz viel auch davon mitgenommen habe. Also wie ritualisiert, also wie eingefahren und wie festgefahren solch ein Unternehmen auch ist. Also das fängt an bei der Tüte Milch, die da steht. Das fällt dann irgendwie auf. Ja, warum steht jetzt eine Tüte Milch? Ja, weil ich Milch trinke. Ja, also so wirklich Kleinigkeiten sind das teilweise, die mir dann auffallen. Und dass dieser Veränderungsprozess da, glaube ich, wirklich einfach dauert. Und wir haben dann so einen Kompromiss gefunden, weil ich habe gesagt, ich kann dann auf Dauer, bin jetzt 48, ich kann jetzt nicht einfach nur den Betrieb verwalten.
Ja.
Na, da würde ich mich selber nicht mit fordern und fördern. Und so kam die Idee, dass ich dachte, ich habe dann festgestellt, dass ich ja sehr generalistisch denken kann, dass ich diese Prozesse erkennen kann. Und meine Expertise durch meine Firma ist ja ganz klar Vertrieb. Ich habe ja immer Vertrieb gemacht und sehe eben, dass viele diese Vertriebsexpertise gar nicht im Haus haben. Das ganze Thema Vertrieb ist natürlich auch mit dem Thema Digitalisierung verbunden. Ja, also zum Beispiel sagt meine Schwester dann, ich muss sie jetzt zitieren, warum hat der Kunde denn im Internet nachgeguckt? Ja,
weil man es heute so macht.
So macht, ne? Also so, das sind immer so ganz einfache Dinge. Und jetzt bin ich dabei, halt meine Expertise, meine Erfahrung als Vertriebsexpertise, Profi, sag ich mal so, mit dem Thema Digitalisierung zu verbinden und das anderen zur Verfügung zu stellen. Und das mache ich jetzt erstmal als Freelancer. Was sich daraus jetzt ergibt, weiß ich auch nicht. Jetzt habe ich gerade tatsächlich 3-4 Projekte, wo ich so denke, oh, jetzt habe ich so viel aufgerissen, jetzt muss ich die alle auch alleine abarbeiten. Das war ja früher immer anders. Also da bin ich jetzt gerade so, da weiß ich jetzt auch noch nicht so. Da brauche ich auch noch mal irgendwie jemanden, mit dem ich mich challengen kann, wie man sowas vielleicht steuern kann. Ja. Wer die Zielgruppe ist, ist, glaube ich, auch noch nicht so ganz eindeutig. Es gibt jetzt eine Idee von den Berufsschulen. Die Berufsschulen, das Berufskolleg in Dortmund zum Bereich Anlagenmechanik, also sprich Klempner, Sanitär, die wollen eine digitale Projektwoche planen. Ich hatte denen gesagt, mach doch mal, probier das doch einfach mal aus. Und da sind wir gerade dabei, Module zu entwickeln, wie wir so eine digitale Projektwoche für Auszubildende darstellen können, mhm, mit diversen Themen. Anderes Thema ist, dass jemand, der eine IT-Agentur hat, also da ist es wieder so ein bisschen IT-lastig, sagt, ja, ich bin jetzt auch so Mitte 50, ich will eigentlich auch noch mal irgendwie mein Unternehmen verändern. Ich möchte es noch mal irgendwie einen neuen Geschäftsbereich aufbauen. Auch jemand so wie ich, der sagt, ich möchte da noch mal einen neuen Bereich, mhm, mit integrieren. Das kann es jetzt so nicht gewesen sein, nochmal platt gesagt. Dem zu helfen, diesen neuen Geschäftsbereich aufzubauen. Mhm. Und also das könnte tatsächlich eine Richtung sein. Ich glaube, das wird auch so über Empfehlungen funktionieren. Aber mhm, so das
entwickelt sich halt wieder.
Es entwickelt sich gerade. Ja. Genau so ist es.
Also Anja Sommerfeld, durch und durch Gründerin mit 48, wieder auf neuen Wegen. Wunderbar. Vielen Dank. Das waren 5 schnelle Fragen an Anja. Schön, dass du heute hier warst.
Ja, ich danke dir auch, liebe Angela.